Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
In der Sahelzone steht der Westen vor dem Scherbenhaufen seiner Politik. Das meint der Sahel-Experte Ulf Lessing. In der Region in Afrika verschieben sich die geopolitischen Gleichgewichte zu Ungunsten Europas, analysiert er in einem vor wenigen Monaten erschienenen Beitrag. Die Bemühungen des Westens, die krisengeschüttelte Sahelzone durch Entwicklungszusammenarbeit und militärische Unterstützung zu stabilisieren, sind demnach gescheitert. Und andere stoßen in das Vakuum vor. Ob in Mali, Burkina Faso, Niger oder Tschad, vor allem Russland gewinnt an Einfluss und umwirbt die dortigen Militärregime. Was aber bedeutet das für Europa? Warum ist das auch mit Blick auf das Thema Migration wichtig? Welche Interessen verfolgt Russland in der Sahelzone? Und wieso braucht die europäische Sahelpolitik mehr Realismus? Das sagt uns der eingangs erwähnte Ulf Lessing in dieser Folge unseres Podcasts. Der ausgewiesene Kenner der Sahelregion lebt in Mali und leitet das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vorher hat er jahrelang als Journalist für die Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, ich bin jetzt mit Ulf Lessing verbunden. Hallo Herr Lessing und vielen Dank für das Gespräch.
Hallo Herr Fabian, guten Tag.
Herr Lessing, lassen Sie uns mit der obligatorischen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren, okay?
Ja, gern.
Wer die Sahelregion verstehen will, muss
Vor Ort vertreten sein.
Die Menschen in der Sahelregion sind
Die Menschen in der Sahelregion sind von vielen Krisen betroffen.
Meine größte Sorge mit Blick auf die Sahelregion ist,
dass die Sahelzone zusammenbricht, dass die Staaten sich auflösen werden, wieder nur Chaos haben werden.
Herr Lessing, in Mali, Burkina Faso und Niger hat es in der jüngeren Vergangenheit Militärputsche gegeben. Internationale Missionen zur Stabilisierung der Region wurden beendet. Die Militärregierungen werden nun nicht zuletzt von Russland umworben. Auch Iran, die Türkei und einige arabische Staaten sind dort zunehmend aktiv, was viele Menschen hier im Westen beunruhigt. Warum ist die Sahelregion geostrategisch überhaupt relevant? Also warum ringen dort verschiedene Mächte um Einfluss und welche Interessen hat Europa in der Region?
Ja, die Sahelzone ist eine der ärmsten Regionen der Welt. Die Länder sind alle am untersten Ende von Entwicklungsstandards, Armut, Kriege, Dschihadisten, all das, was man damit verbindet. Trotzdem ist die Sahelzone für Europa sehr relevant. Es ist so eine Art Brücke zwischen Nordafrika, der Mittelmeerküste und Subsahara-Afrika. Durch die Sahelzone gehen die wichtigsten Migrationsrouten, vor allem durch Niger, auch durch Mauretanien. Deswegen, wer immer in der Sahelzone was zu sagen hat, kann Migration steuern. Und das ist natürlich für Europa eine große Gefahr, wenn mehr Armutsmigration kommt.
Und Russland? Welches Interesse hat Russland an der Region?
Russland verfolgt zwei Interessen. Zum einen wirtschaftliche Interessen. Sie verkaufen ihre Dienstleistungen als Söldner und Waffen, Munition. Das ist einfach auch ein wichtiges Geschäft in Zeiten westlicher Sanktionen. Aber Russland macht auch ganz klar Geopolitik. Man sieht das strategisch. Das sind alles Sahelländer, die bis vor kurzem noch sehr viel mit Europa, mit Frankreich zu tun hatten. Die hat Russland sozusagen übernommen. Und ich bin sicher, Russland sieht auch das Ganze strategisch dahingegen, dass man dann Migration steuern kann. Die russischen Söldner der ehemaligen Wagner-Gruppe, die nennt sich jetzt Afrika-Korps, sind ja formell hier, um Sicherheit zu schaffen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Russland die Idee hat, wenn man noch mehr Instabilität im Sahel schafft, dann kommt auch noch mehr Migration. Das schwächt dann Europa, stärkt dann die Parteien an den rechten Rändern. Insofern ist das eine sehr wichtige Region für Russland.
Da auf das Thema Migration, Herr Lessing, gehen wir später nochmal genauer ein. Sie leben ja in Mali, sind aber auch eben sehr viel in den anderen Ländern der Sahelregion unterwegs. Wie würden Sie die Entwicklung seit den Putschen mit Blick auf Themen wie Armut, Sicherheit und Menschenrechte beschreiben?
Ja, die Staaten werden autoritärer. Spielraum für Parteien, für politisch aktive Zivilgesellschaft sinkt ganz klar. Trotzdem muss man sagen, dass viele Menschen die Militärregierung gut finden, einfach weil sie keine Lust mehr hatten auf die alten Politiker, die alte Elite, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die Länder so runtergewirtschaftet wurden. sonst die Stimmung im Saal, Mali, Burkina Faso und Niger, da sie sich so stark an Russland anlehnen, haben dann die Beziehung eingeschränkt zu Europa oder umgekehrt, Europa hat die Beziehung eingeschränkt zu den Saarländern, sind relativ isoliert. Die Wirtschaftslage ist sehr schlecht, sie war immer schon schlecht, aber jetzt ist sie noch schlechter. In Mali gibt es aktuell praktisch keinen Strom, auch nicht in Niger, die Länder sind praktisch pleite. Früher haben sie Haushaltsunterstützung bekommen von der EU, das wurde jetzt eingestellt und das merkt man auch im täglichen Leben.
Jetzt haben Sie gesagt, die Militärregierungen sind trotzdem beliebt oder in Teilen der Bevölkerung zumindest beliebt. Liegt das auch daran, dass im Moment für die Menschen das Thema Sicherheit am allerwichtigsten ist? Also weil wir hatten ja vorher auch dschihadistische Gruppen. Hat sich da irgendwas verbessert?
Ich würde jetzt sagen, hat sich nicht verbessert, aber die Menschen merken, dass ihre Armeen zumindest kämpfen. Burkina Faso, mehr als die Hälfte des Landes sind eigentlich nicht mehr unter Staatskontrolle, das sind Dschihadisten, Banditen, bewaffnete Gruppen, die das Sagen haben. Die Menschen sagen, es gibt noch keine Fortschritte, aber die Armeen kämpfen zumindest jetzt. Früher unter den korrupten Regierungen, die abgesetzt wurden, hat die Armee eigentlich gar nicht gekämpft. Die sind einfach, die Soldaten sind davongelaufen vor den Dschihadisten. Jetzt versuchen sie es zumindest mit zweifelhaften Methoden mit den Russen, wie man in Mali sieht. Aber die Menschen sagen immerhin, für uns ist Sicherheit so wichtig, dass da geben wir den Regierungen ein bisschen Zeit. Es macht jetzt wenig Sinn, Wahlen abzuhalten. Die könnte man nur in den Hauptstädten machen, weil in den ländlichen Regionen wäre es viel zu gefährlich. Daher sind die Menschen eigentlich noch einigermaßen zufrieden mit Regierung und wollen, dass weiterhin Sicherheit der große Fokus bleibt.
Herr Lessing, jetzt haben wir es schon gesagt, dass Russland die Militärregierung umwirbt. Wie genau macht der Kreml das eigentlich und wie erfolgreich ist er damit?
Also Russland ist, muss man zugeben, sehr erfolgreich. Zum einen, sie liefern Waffen, Söldner, was Europa, der Westen niemals machen wollte. Also da konnten wir nie mit konkurrieren sozusagen. Dann ist Russland aber sehr, sehr erfolgreich, sich so darzustellen als die neue Schutzmacht, der neue Partner. Frankreich hat viele Fehler in der Region gemacht. Sie haben sich sehr stark eingesetzt für die Länder mit ihrer Militärintervention in Mali. Aber sie werden häufig auch als undiplomatisch arrogant empfunden. Und das spielt dann Russland auch in die Hände. Frankreich hat sich von seinen ehemaligen Kolonien nie richtig gelöst. Sah sich immer da als der Hauptansprechpartner, Hauptpartner. Und viele Menschen empfinden das als Bevormundung. Das spielt dann Russland in die Hände, die sehr, sehr viel investiert haben in sogenannte Softpower, Desinformation, um sich als neuer, angeblich zuverlässigerer Partner darzustellen.
Sie haben es so ein bisschen angedeutet schon, aber vielleicht, dass wir doch nochmal darauf eingehen. Sie haben jetzt angedeutet mit Frankreich. Die Frage, warum diese russischen Avancen denn so auf, ja, vielerorts auf offene Ohren stoßen oder anders gefragt, was hat der Westen denn falsch gemacht, der sich ja über Jahre in der Region engagiert hatte, um die Region zu stabilisieren, um den dschihadistischen Terrorismus und die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und um die illegale Migration nach Europa einzudämmen. Was hat der Westen falsch gemacht?
Ja, ich glaube, der Westen wurde zu sehr als zum einen als halbherzig der Einsatz empfunden. Wir haben eine riesige Bundeswehrmission dort gehabt, sogar zwei. Die UNO hatte mehr als 13.000 Soldatinnen und Soldaten. Aber trotzdem hat man sich nie dadurch durchringen können, Waffen zu liefern, aus verständlichen Gründen, weil die malische Armee häufig gegen Zivilisten vorgeht. Aber deswegen sagen viele Menschen in der Sahara-Region, diese ganzen Militäreinsätze, die waren auch nicht unbedingt erfolgreich, weil wir nicht die Waffen bekommen haben, die wir haben wollen. Und im Nachhinein muss man fast sagen, dass die Deutschen, die Europäer das Problem insofern schlimmer gemacht haben. Sie sind dort halt reingegangen mit ihren Militärs, mit den besten Absichten, aber hatten eigentlich nie eine Chance, weil Frankreich hatte in der Spitze mehr als 5.000 Soldaten in der Sahelregion. Das ist viel zu wenig für eine riesige Region, die aus Flächenstaaten besteht, wo die Regierung nicht mehr ihr eigenes Territorium kontrollieren. Und es hat den Menschen so ein bisschen den Eindruck gegeben, wenn jetzt die größten Armeen der Welt bei uns tätig sind, wieso können sie denn die Dschihadisten dann nicht erfolgreich bekämpfen? Die Wahrheit liegt, dass der malische Staat und die anderen Sahelstaaten ihren Teil der Aufgaben nicht gemacht haben. Sie sind nicht in die Region zurückgekehrt. die von den Franzosen 2013 in Mali befreit wurden. Und sie haben nie irgendwie den Menschen eine Alternative zu den Dschihadisten geboten. Aber das verschweigen die Regierungen halt sehr gerne und schließen sich diesem russischen Narrativ an, dass die Westler das eigentlich nur noch schlimmer gemacht haben. Also wir hatten halt nie eine Chance, weil ohne den malischen Staat kann man ein Land nicht stabilisieren. Die Elite in Mali ist zu korrupt, hat da kein Interesse gehabt. Und so sind wir dann auch in diesen schlechten Rufen ein bisschen mit reingezogen worden.
Vielleicht, dass wir an dieser Stelle nochmal so ein bisschen die Sahelregion vielleicht mal so ein bisschen ordnen, weil man das ja nicht immer total vor Augen hat. Wir haben eben Burkina Faso, wir haben Mali, wir haben Niger, da waren in den letzten Jahren eben Militärputsche. Wir haben Mauretanien und wir haben noch den Tschad. Da gibt es auch eine Militärregierung, aber da, sehe ich das richtig, korrigieren Sie mich bitte, wenn das falsch ist, da hat der Westen noch einen gewissen Einfluss im Vergleich zu den anderen Staaten, im Vergleich insbesondere zu Mali, Burkina Faso und Niger?
Der Tschad ist immer einer der größten Verbündeten Frankreichs gewesen. Frankreich hat seit der Unabhängigkeit des Tschads 260 Truppen gehabt, die auch mal eingesetzt, wenn Rebellengruppen versucht haben, die Regierung zu stürzen. Das ist dieses klassische Regime Survival Package, was Frankreich da angeboten hat. Aber auch dort ist der Einfluss des Westens am Schwinden. Es war kürzlich der russische Außenminister Lavrov in N'Djamena, der Hauptstadt, hat den Präsidenten getroffen, der selber auch schon in Moskau war. Da vermutet man, dass sich Tschad von Frankreich langsam lösen wird, die Truppenpräsenz verringern und sich möglicherweise auch Russland anschließen wird. Man muss einfach sagen, für Regierungschef in der Region kann man sich derzeit nicht öffentlich zu einer Freundschaft zu Frankreich bekennen. Da ist einfach zu viel vorgefallen, zu viel Kolonialgeschichte. Da bietet sich halt Russland an und da eben Russland auch Dinge macht, die Europa nicht macht, wie Söldner schicken oder Waffen, ist da natürlich immer eine Chance für so ein Land wie Tschad, das extrem fragil ist, das niemals eine demokratische Regierung hatte und das immer sozusagen eine Schutzmacht braucht, um sich gegen Rebellenangriffe abzusichern.
Also droht auch der Tschad, sich von Europa noch weiter zu entfernen?
Ja, also ich glaube nicht ganz, ein ganzer Bruch kann ich mir nicht vorstellen, aber Russland wird sich sehr bemühen und es kann auch gut sein, dass es da jetzt auch eine Abmachung gibt, mit dem Afrikakorps Söldner dorthin zu schicken und dann muss man mal sehen, wie Frankreich reagieren würde. Es zirkulierten auch jetzt schon Zahlen in der französischen Presse, dass bis zu die 1000 französischen Soldaten auf 300 runtergehen sollen. Also da ist einiges im Fluss. Ich glaube nicht, dass sich Tschad ganz vom Westen lösen wird, aber sicherlich ein Stück absetzen.
Ein großes Thema, Herr Lessing, das haben Sie auch schon angesprochen, mit Blick auf die Sahelregion ist das Thema Migration. Das ist ein sehr komplexes Thema, dem werden wir jetzt hier nicht in Gänze gerecht werden können. Dennoch möchte ich mit Ihnen kurz darauf eingehen. Sie waren ja jüngst in Niger, in der Stadt Agadez, einem Dreh- und Angelpunkt für Migration aus Subsahara-Afrika Richtung nordafrikanische Küste. Dort haben Sie auch mit Migranten gesprochen. Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse Ihres Aufenthalts dort?
Ja, Agadez, das früher war das so ein Rastplatz für Karawanen, die von der Küste vom Mittelmeer kamen Richtung Subsahara-Afrika. Das ist eine Stadt in der Wüste. Später hat die Stadt sehr vom Tourismus gelebt, bis zu 2012, bis diese Sicherheitskrise in Mali losging. Und jetzt ist das große Geschäft halt Migration. Jeder, der sozusagen aus Subsahara-Afrika nach Europa will, geht potenziell durch Niger. Das ist die Hauptroute durch Agadez. Von dort geht es dann weiter nach Libyen, Algerien. Die Europäische Union hatte 2015 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise damals sehr stark Druck ausgeübt auf Niger, das Migrationsgeschäft zu verbieten. Da wurde ein Gesetz erlassen, dann das ganze Schmugglergeschäft wurde verboten. Es ging zwar immer weiter, aber es deutlich weniger kamen dann durch nach Libyen. Und jetzt hat die Militärregierung eine ihrer ersten Handlungen dieses Gesetz wieder rückgängig gemacht, zur Freude der Menschen, weil da eben im Norden Migration das Hauptgeschäft ist. Und nun läuft das Geschäft wieder. Wir hatten so ein kleines Seminar in Agadez, da wurden auch von der UNO Zahlen vorgestellt. Also von Januar bis April allein sind 160.000 Menschen durch Agadez Richtung Norden gezogen, die meisten nach Libyen, auch ein paar nach Algerien. Die meisten sind Menschen aus Niger, die in Libyen ein paar Monate Arbeit suchen, aber es sind auch schon auch welche getroffen aus Sudan, aus Sierra Leone, die ganz klar aus Nigeria, die ganz klar nach Europa wollen. Insofern wird da wahrscheinlich wieder mehr Migrationsdruck auf der Mittelmeerroute entstehen.
Jetzt haben Sie dieses Abkommen, Kooperationsabkommen mit der EU mit Niger zur Eindämmung der illegalen Migration angesprochen. Was bedeutet das denn, dass das Abkommen aufgekündigt wurde, und besteht jetzt das Risiko, dass Russland die Migration im Sahel zunehmend instrumentalisiert?
Also die Aufhebung des Gesetzes bedeutet, dass jetzt wieder in die Schwung der Legalen arbeiten können. Das sieht man auch in Agadez, die haben so eine eigene Gewerkschaft, eine eigene Interessensvertretung. Das ist alles ganz legal. Es gibt jeden Dienstag einen Konvoi, immer so 2.000 bis 3.000 Menschen, die mit Pickup-Trucks, also in solchen Kleinlastern nach Libyen gefahren werden unter Militärschutz. Das ist ganz offiziell, da gibt es Passagierlisten, da müssen auch Steuern bezahlt werden, auch ein Gewerkschaftsbeitrag von jedem. Also die sind wieder alle legalisiert, die Schmuggler und die ganzen Menschen, die dranhingen, die Unterkunft bereitstellen, die Verpflegung besorgen, Fahrer. Das ist ganz offiziell. Mit Russland ist soweit noch nicht involviert, aber es ist ganz interessant, diese Entscheidung, dieses Gesetz aufzuheben, kam praktisch im gleichen Atemzug wie die Militärregierung mit Moskau ein Abkommen zur Stärkung der militärischen Zusammenarbeit geschlossen hat. Also sie waren zumindest Niger so selbstbewusst, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt Russland als Partner, wir müssen auf Europa keine Rücksicht mehr nehmen. Also ich fürchte, dass Russland auch aktiv den Nigern dann naheliegen wird, noch mehr Migration zuzulassen. Und man sieht ja in einigen Regionen, wo Russland Migration als Waffe einsetzt, an der Grenze zu Finnland, Belarus, auch aus Syrien werden viele nach Ostlibyen geflogen und dann geht es weiter Richtung Mittelmeer. Das kann jetzt schon passieren, dass Russland versucht, da mehr Migration Richtung Europa zu steuern, was ja in Russlands Interesse wäre, dann würden wieder die Rechtsradikalen in Europa noch bessere Wahlergebnisse erzielen. Das sind ja Parteien, die eine ganz klare Sympathien zu Russland zeigen.
Herr Lessing, nun tobt im Sudan ein grausamer Bürgerkrieg. Beobachter sprechen von der derzeit größten humanitären Krise der Welt. Welche Auswirkungen hat der Krieg im Sudan auf die ohnehin schon fragilen Nachbarstaaten der Sahelregion?
Ja, ich war kürzlich selbst im Tschad an der Grenze zum Sudan, um mir das mal anzusehen. Da sind also fast 800.000 Flüchtlinge jetzt gekommen aus dem Sudan, aus Darfur. Das ist die Grenzregion. Es gibt auch schon 400.000 Menschen, die schon vor 20 Jahren aus Darfur geflohen sind. Das ist eine riesige Belastung im Ost-Tschad. Tschad ist wie die anderen Saarländer eins der ärmsten Länder der Welt. Da gibt es dann nicht mehr Straßen, kaum Wasserversorgung, kein Strom. Das ist eine riesige Belastung für die Menschen dort. Und die Verteilungskämpfe nehmen zu. Die UNO hat, glaube ich, 16 Flüchtlingslager gebaut. Da werden Bauern das Land weggenommen, um Flächen zu haben. Und das wird zu Verteilungskämpfen kommen. Und die Menschen können ja nicht in den Sudan zurück, weil das sieht nicht so aus, als ob es da irgendwie eine Lösung geben wird. Die zwei Parteien, die da sind, einmal der Armeechef Burhan und dann die paramilitärischen Forces, RSF von Hermeti, die kriegen sehr viel Unterstützung von außen. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden beschuldigt, über den Ostschad Hermeti zu versorgen. Und jetzt ist Russland gerade der neue Partner von Burhan. Daher sieht es nicht so aus, als ob es da irgendwann zum Friedensschluss kommen wird. Und die Menschen fragen sich dann halt auch, soll ich jetzt im Ostschad bleiben oder nicht doch versuchen, Richtung Europa weiterzuziehen? Es gab schon die ersten Hinweise, dass die ersten Sudanesen Flüchtlinge aus Tschad Richtung Niger und Libyen weitergezogen sind. Insofern macht das eine sehr fragile Region, die ja selbst schon kaum noch allein klarkommt, noch ein Stück unsicherer und bedeutet potenziell noch mehr Migration für Europa.
Herr Lessing, ein Text der Stiftung Wissenschaft und Politik vom März dieses Jahres weist darauf hin, dass in Europa selbst mit Blick auf die zukünftige Sahelpolitik keine Einigkeit herrscht. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, ob gewisse politische Kooperationsangebote vertretbar sind oder man die Militärregimes, die wir auch angesprochen haben, vollständig isolieren soll. Und das ist ja auch offensichtlich, Sie haben es auch schon angedeutet, ein Dilemma für die Sahelpolitik Europas. Also man hat Interessen in der Region, das haben Sie gesagt. Gleichzeitig hat man es vielerorts mit Militärregimen zu tun, die sich an die Macht geputscht haben, autoritär agieren und sich Russland annähern. Wie sollte man aus Ihrer Sicht mit diesem Dilemma umgehen? Also wie kann eine europäische Sahelpolitik aussehen, die den, ja, vielleicht auch den eigenen Interessen dient, aber gleichzeitig eben auch den Menschen gerecht wird und keine autoritären Regime eventuell über die Gebühr stützt?
Ja, die Europäische Union muss mehr Realismus zeigen, muss sich stärker von Frankreich lösen. Frankreich und Präsident Macron waren erzürnt über den Putsch in Niger. Das war jetzt schon das dritte Land nach Mali, Burkina Faso, das Frankreich sozusagen aus ihrem Einflussbereich verloren hatte. Der nigerische Präsident Bazoum, das war einer der engsten Verbündeten Frankreichs. Und Frankreich hat daraufhin alles blockiert auf EU-Ebene. Also die Entwicklungszusammenarbeit wurde eingestellt. Es gibt bis heute keine einheitliche EU-Politik. Deutschland hat noch nicht mal einen Botschafter, der akkreditiert ist in Niger. Der kam kurz, ich glaube, zwei Tage vor dem Putsch an. Und seitdem hat die Bundesregierung sich nicht durchringen können, den zu akkreditieren. Und diese Strategie, die Europa früher hatte in anderen Regionen, dass wir versuchen, Länder zu isolieren, das funktioniert nicht mehr, weil es zu viele neue Partner gibt. Es gibt zu viele neue Partner, nicht nur Russland, das auch Iran, Türkei, China, Vereinigte Arabische Emirate. Also keiner wartet mehr auf Europa. Und dieser Boykott Europas in Niger hat, wie wir ja sehen, nun katastrophale Folgen. Das Land hat sich total abgewandt von Europa. Die Entwicklungszusammenarbeit wurde eingestellt. Das hat nicht die Generäle irgendwie geschadet. Die haben ja Bankkonten wahrscheinlich im Ausland. Das hat die normalen Menschen getroffen. Das ging so weit, dass wenn Landwirtschaftsprojekte wurden, irgendwelche Bauern trainiert, um neues Saatgut einzusetzen, das effizienter ist. Die wurden trainiert. Dann kam der Putsch und dann konnte das Saatgut nicht mehr ausgeliefert werden, weil dann plötzlich alles eingestellt wurde. Das hat ganz abstruse Folgen und so hart hat die Europäische Union nicht bei anderen Putschen reagiert, in Tschad gar nicht und in Burkina Faso viel weniger. Also da diese Doppelzüngigkeit, wir machen gute Geschäfte, arbeiten eng mit Tschad zusammen, ignorieren aber ein Land wie Niger, das so zentral für uns ist, weil die Hauptmigrationsroute durchgeht, war ein großer Fehler. Und bis heute hat Europa keine einheitliche Antwort gefunden. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, stärker aus dem Schatten Frankreichs lösen und auch proaktiver einfach Realismus. Wir müssen vielleicht eine stärkere interessensgeleitete Außenpolitik machen. Das heißt ja nicht, dass wir die Werte dann nicht mehr verfolgen werden, aber ein Land ganz aufzugeben, zu boykottieren, das bringt nichts. Das ist einfach nur eine Einladung für Russland, noch stärker zu werden.
Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, deswegen plädieren Sie dafür, dass man nicht die Brücken vollständig abreißt, weil eben mittlerweile es so ist, dass diese Länder ganz andere Alternativen haben und Europa am Ende dann nichts gewonnen hat, wenn man überhaupt keine Einflussmöglichkeiten mehr hatte.
Genau, ja. Wir haben Interesse in der Sahelregion. Das sind keine einfachen Regierungen, es sind Militärregierungen, die sicherlich die Menschenrechte missachten und demokratische Freiheiten einschränken. Trotzdem müssen wir da präsent bleiben. Die Regierung ist einfach zu wichtig, was Migration, aber auch Sicherheit angeht, dschihadistische Gruppen, als dass wir das die anderen Partnern überlassen, die Russland, die gegen Europa arbeiten und dann das nur viel geostrategischer sehen. Russland sieht sich da ganz klar im Kalten Krieg, während bei uns in Europa und in Deutschland die strategische Bedeutung der Sahelregion noch gar nicht so angekommen ist.
Herr Lessing, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu unserer Arbeit in der Sahelregion findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.